Die heutige Bibellese steht in Römer 8, die Verse 18 bis 26. Überschrieben ist es mit Hoffnung für die Schöpfung und Gewissheit des Heils. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, was für ein Text, den uns Sandra gerade gelesen hat. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr ihn noch vor Augen habt. Man mag erstmal unwillkürlich nicken. Ja, wie wahr. Ich weiß nicht, ob ihr es noch so vor Augen habt. Ne? Man hat das Gefühl, diesen Text verstehen wir heute vielleicht sogar besser als vor 2000 Jahren. Ne? Die Schöpfung, die stöhnt, seufzt, sich ängstet. Und diese Zeichen sind einfach zu erkennen. In Dürre und Klimakatastrophen anderer Art, Überschwemmung und all das. Und wo wir sehen, das meiste, so viel Leid in dieser Welt, so viel Verunsicherung, und das allermeiste Leid ist menschengemacht. Und die Erde, sie stöhnt auch unter dem, was wir Menschen einander antun. Krieg in der Ukraine, der die ganze Weltwirtschaft auf den Kopf stellt, jetzt noch Israel und Palästina. So eine unmenschliche Welle des Hasses. Aber vielleicht besonders verunsichert für uns, dass wir spüren, sehen, das bleibt nicht dort unten, sondern das wird auch hier auf die Straßen getragen, pro oder gegen Israel. Und alle unsere Bemühungen auf Hoffnung auf ein friedliches Miteinander der Kulturen und Religionen wird in Frage gestellt. Was bleibt da noch an Hoffnung? Und das andere kommt noch dazu, das ganz persönliche Leid durch Krankheit, Tod und andere Lebenskrisen bei uns selbst oder in unserer Umgebung manchmal auch nur schwer auszuhalten. Noch einmal, was bleibt da noch an Hoffnung? Paulus schreibt, die Hoffnung auf die Erlösung unseres Leibes. Oder gleich am Anfang des Textes, die Leiden dieser Zeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Was meint das? Es meint die Hoffnung auf die Ewigkeit. Und darum haben wir beides in unseren Liedern eben gehabt im Lobpreis. Das Singen von der Ewigkeit, aber auch von der Herrlichkeit der Schöpfung, die aber im Moment eben so entstellt ist. Vielen Stellen. Und das sind tröstliche Worte von der Ewigkeit. Aber zugleich merke ich in mir Widerstand. Wenn ich angesichts dessen einfach nur auf die Ewigkeit schaue, ist das nicht Vertröstung, Jenseitsvertröstung? Nein, ich möchte mir nicht mit solcher Kritik die Hoffnung nehmen lassen. Ich glaube, dass gerade im Angesicht von Tod und anderen Dingen, die von dieser Vergänglichkeit unseres Lebens uns bewusst machen, dass die Ewigkeit ein echter Trost ist. Aber gerade darum möchte ich dieses Verhältnis von Zeit und Ewigkeit beleuchten. Und deutlich machen, wie beides einander bedingt und in einem wirklichen Hoffnungszusammenhang steht. Aber dies möchte ich in einem Zweischritt tun. Das heißt, heute hört ihr nur den ersten Teil der Predigt und ihr müsst nächste Woche wiederkommen. So macht man das, ne? Ich möchte heute nämlich nur auf diesen einen Aspekt eingehen. Auf diesen Einwand der Vertröstung. Da bin ich drauf gekommen, weil ich jetzt gerade in meinem Rallye-Unterricht machen wir das Thema Religionskritik. Und da werden wir uns nächste Woche mit einem sehr bekannten Religionskritiker beschäftigen, nämlich mit Karl Marx. Und viele kennen das berühmte Zitat von ihm: Religion ist Opium des Volkes. Wobei das Wort gar nicht von ihm stammt, interessanterweise sondern von Heine, aber egal. Manche kennen es vielleicht noch besser in der Zuspitzung dieses Zitat, die es durch Lenin erfahren hat. Der sagt: Religion ist Opium für das Volk. Das hat einen Unterschied, diese beiden Zitate. Aber was ist damit gemeint und was ist dieser Unterschied? Opium ist sicher bis heute bekannt, ist ja in manchen Hustensäften sogar drin, aber natürlich vor allem aus dem Drogenmilieu bekannt. Und damals, zu der Zeit, wurde es hier in Europa vor allem als Narkosemittel eingesetzt. Als Droge wurde es vor allem in China gebraucht, und zwar geraucht, vermischt mit Tabak. Da gab es viele, in chinesischen Küstenstädten vor allem, viele Opiumhöhlen, Orte, an denen Menschen eine Opium-Tabak-Mischung rauchten und so für nichts anders mehr zugänglich waren. Nur noch lethargisch vor sich hin lebten, ruhig gestellt in ihrer Abhängigkeit. Und man sagt, dass die Engländer, als die Chinesen das verbieten wollten, ins Land das Opium geschmuggelt haben. Und da hat einen Krieg gegeben darum. Das kann man jetzt nicht alles ausführen. Aber wenn Lenin dieses Zitat benutzt, Religion als Opium für das Volk, dann steckt darin eine ganz scharfe Religionskritik. Dann meint das, dass die Kirche im Auftrag oder vielleicht auch als Teil der herrschenden Klasse das Volk ruhig stellt, gleichsam narkotisiert und so dafür sorgt, dass die ärmeren Menschen gleichgültig sind gegenüber ihrem eigenen Elend. Und darum nicht aufbegehren gegen extreme Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Also steht mit diesem Zitat Religion als Machtinstrument und Missbrauch, um damit Menschen quasi zu narkotisieren. Marx, und diesen Unterschied müssen wir wahrnehmen, der natürlich auch ein Religionskritiker war in gewisser Weise, ja. Aber er ist da weniger scharf. Er gesteht der christlichen Religion sogar zu, dass sie sehr wohl eine kritische Funktion haben könnte. Aber leider viele Menschen Religion eher zur eigenen Vertröstung benutzen. Na, da ist das der Unterschied. Nicht Religion für das Volk durch die Herrschenden, sondern Religion des Volkes, Opium des Volkes, dass die Leute sich quasi selbst ruhig stellen, sich beruhigen in ihrer Not und vertrösten oder vertrösten lassen. Und das Anliegen von Marx ist es gerade, die kritische Haltung von Jesus zum Geld und zur Ungerechtigkeit, und da kennt er die Bibel ganz gut, das aufzugreifen, aber entsprechend umzumünzen. Man könnte sogar sagen, auf den Kopf zu stellen. Statt diesem Jesuswort, wer zwei Hemden hat, gebe dem eins, der keins hat, dreht er es auf den Kopf. Ne? Wer kein Hemd hat, nehme dem eins weg, der zwei hat. Also die Gerechtigkeit durch Gewalt herzustellen. Ist diese Kritik von Marx oder sogar von Lenin berechtigt? Ich denke nein, und trotzdem finde ich wichtig, Kritik ernst zu nehmen. Um mal ganz ehrlich zu fragen: Glaube als Beruhigungsmittel, kennen wir das nicht? Ganz ehrlich, wer von euch hat schon mal gebetet, als er nicht schlafen konnte? Ich, mehrmals. Ja, wenn die Sorgen am Kreisen, das ist doch gut, beten zu können und zur Ruhe zu kommen, ist doch gut, oder? Aber ist das die Hauptfunktion? Und wo landen wir dann bei der Vertröstung, so sagen wir? Wo nehmen wir Glaube als Beruhigungsmittel? Damals zumindest muss man sagen und zugestehen, zu der Zeit war die Kritik nicht unberechtigt, auch die Kritik an der Kirche, die nicht selten stark mit den Herrschenden ihrer Zeit verbunden war. Das gilt für die orthodoxe Kirche in Russland, übrigens leider bis heute. Und das gilt genauso für die evangelische Kirche in Preußen damals. Und da gab es vielleicht, ich glaube sogar bestimmt, eine gewisse Gleichgültigkeit der Wohlhabenden gegenüber der Not der Menschen. Aber ist das denn so gemeint? Versteht die Bibel das so, dass die Hoffnung auf die Ewigkeit uns gelassen gegenüber der Not hier und jetzt machen will? So kann man das verstehen. Und sagt Paulus doch auch, wenn wir auf das hoffen, was wir nicht sehen, warten wir darauf in Geduld. Da hat unser Glaube etwas Beruhigendes, Gelassenheit Schenkendes, ja. Heißt das aber Passivität, gleichsam Ruhigstellung? Ich glaube, das ist zu einseitig. Wenn ich mir Paulus sonst angucke, wo er sonst von Hoffnung redet, da geht es nicht um Passivität. So in so einem Brief selbst, in dem Römerbrief, wo es vier Kapitel später, im 12. Kapitel heißt, seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in Trübsal. Ja, das ist ja ähnlich wie hier. Und dann, danach unmittelbar kommen im 12. Kapitel lauter Aufforderungen zum Tun. Nehmt euch der Nöte der Geschwister an. Seid gastfreundlich. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Und so weiter. Ja. Das ist die Konsequenz für Paulus, dieser Hoffnung. Und ähnlich im Korintherbrief, diese Verbindung von Hoffnung und Glaube und Liebe, nämlich tätige Liebe. Oder im 1. Thessalonicher Brief, wo dieses Bild der geistlichen Waffenrüstung aufgegriffen wird, oder das zum ersten Mal da genannt wird, das wird dann nochmal ausgeführt. Da heißt es, ist von dem Helm der Hoffnung der Rede und genauso der Panzer der Liebe. Und beides ist miteinander verbunden. Beides gehört zu unserer Waffenrüstung als Christen, zu unserer Ausstattung. Und dann gleich dahinter im 1. Thessalonicher Brief die Ermahnung, gerade nicht zu schlafen. Das ist wie ein Weckruf. Das sind nur ein paar Stellen. Und da wird deutlich, für Paulus ist das klar. Hoffnung ist nicht passiv. Hoffnung ist immer verbunden auch mit der Aufforderung zur Liebe und zur tätigen Liebe. Aber es beschränkt sich eben nicht darauf. Ja? Hoffnung heißt, mach mal. Sondern gerade weil ich die Hoffnung auf Gott setze, kann ich damit leben, dass meine Liebe, dass mein Tun allein eben nicht die Welt retten kann. Ja? Diese Gelassenheit darf ich haben. Und doch, ich in der Hoffnung, die ich auf Gott setze, dann doch mein Teil tun kann. Und so ist es auch immer wieder geschehen. Und darum verstehe ich das, was André und Schuwasch uns gerade erzählt haben, als Teil dieser Predigt. Ja? Dass sie das für sich entdeckt haben und uns nahelegen. Wir können was tun im Blick auf die Not dieser Welt. An dieser einen Stelle können wir einen Unterschied machen. Und so ist es immer wieder geschehen. Und das kann ich gerade entdecken, wenn ich in die großartige Geschichte Gottes mit uns Menschen schaue, gerade hier in der Gegend. Ich denke, das wissen viele von euch, dass wir hier eine Erweckungszeit hatten, Mitte des 19. Jahrhunderts. Ja. Und das fing nicht an bei den Pastoren, die eben meinten, sie müssten von der Kanzel eher gute Tipps geben zur Viehwirtschaft und solche Sachen, sondern es fing an mit den Bauern, die sich auf ihren Höfen, in Hausbibelkreisen sich sammelten und wirklich das Herz sozusagen öffneten. Und das nahm dann aber große Form an, dass es dann endlich auch die Kirche erreichte und mehr Pastoren auch sagten, das ist, darum geht es, um das Evangelium. Und dann gab es einen Volkening hier in Hille geboren, der dann in Schnathort und später in Gütersloh Pastor war und in Bielefeld Jörnbeck. Und eins seiner Sätze war, bis heute so einer seiner Kernsätze, gerettet sein gibt Rettersinn. Gerettet sein gibt Rettersinn. Also diese Gewissheit, ne, ich bin in Gott gerettet. Mir ist dieses Heil zugesprochen, das gilt. Aber das ist keine Trostpflaster, sondern es gibt Rettersinn. Es bewirkt, dass wir uns Gedanken machen. Und diese Frömmigkeit damals, sie war nicht passiv, sondern diese erweckten Menschen haben gefragt, was können wir tun? Man ließ sich von den sozialen Nöten dieser Zeit anstecken, herausfordern. Das war eine Herausforderung, weil die Menschen auf den Dörfern selbst wenig hatten. Es war eine große Armut, die zur Stadtflucht führte und das Elend wurde größer da nur in den Städten. Sie haben das zusammengetragen und die Folge davon war, auch wenn von der Erweckung nicht mehr viel zu spüren ist, aber eine dieser Früchte sehen wir noch, oder die Frucht, dass wir tatsächlich nirgends auf der Welt eine solche Dichte an diakonischen Einrichtungen haben, wie in Ostwestfalen. Die beiden größten diakonischen Organisationen, mindestens Europas, sitzen in Bielefeld. Bethel kennen alle, das Johanneswerk ist etwas unbekannter, aber das Johanneswerk ist auch riesig, die haben Altenheime bis nach Spanien. Und angefangen hat es mit einem Rettungshaus, so haben sie es genannt, einem Haus, was sie in Schildesche gebaut haben, damals mit diesem Volkening. Und dann das Kreise gezogen, das nächste Haus, ein Jahr später wurde der Pollershof in Preußisch-Ollendorf gebaut, dann die Gotteshütte, die so genannt wurde als Rettungshaus für die Kinder, die aus diesen verwahrlosten Geschichten kamen. Ja. Vielleicht ist von diesem Geist nicht mehr so viel über, aber da ist es noch deutlich, dass dieses Gerettetsein gibt Rettersinn. Dass die Menschen ihr bisschen Geld zusammengekratzt haben, gesagt haben, wir wollen eine Antwort geben auf die Not dieser Zeit. Insofern gilt das bis heute. Egal, woran wir denken. Und ein Projekt haben wir gerade gehört, andere teilen wir eben auch hier. Wir können unsere Hoffnung teilen mit anderen. Natürlich, die Not scheint immer größer und es gibt genug Probleme, die wir nicht lösen können, ja. Aber wir müssen nicht verzweifeln. Tatsächlich, im Angesicht von großer Not gibt es immer auch diese Tendenz bei uns Menschen, so ticken wir, die Tendenz, den Kopf in den Sand zu stecken. Wir wollen nichts mehr hören, wir wollen nichts mehr sehen. Aber gerade aus der Notfallseelsorge, da habe ich so oft erlebt, ne, dass ich, wie ich weiß, dass eine solche Haltung, den Kopf in den Sand zu stecken, eher zu einer Traumatisierung führt und es ein bisschen nur braucht, um etwas tun zu können, sich nicht so hilflos zu fühlen. Und wenn es nur das Gespräch ist in dem Moment, dieses Wissen, du bist nicht allein. Statt in dieser Hilflosigkeit stecken zu bleiben, du kannst ja doch nichts tun. Wir können tun. Und das ist nicht nur diese Projekte, sondern es ist unser Gebet. Und darum habe ich den Vers 26 mit dazugenommen, weil er, finde ich, in der logischen Folge dieses Textes steht. Ja? Nicht nur, dass am Ende steht nicht der Aufruf zum Geld spenden, sondern zu sagen, wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Auch da sind wir manchmal vielleicht auch hilflos angesichts der Not, aber wir können beten und Gott will uns die Worte geben, dass der Heilige Geist in uns betet und mit uns seufzt und das vor Gott bringen. Ein Gebet, was nicht stehen bleibt, bei dem Beruhigung, ne, zu sagen, oh ja, uns geht es ja doch nicht so schlecht, sondern dass wir es uns sozusagen die Not aufs Herz gelegt wird und wir es vor Gott aussprechen in der Fürbitte und es tun und es vor Gott bringen. Und es ist nicht, eben nicht alles. Sondern was wir tun können, sondern es ist immer eingebunden in diese Hoffnung auf den, der eine größere Hoffnung schenken kann, eine Hoffnung, die sogar über dieses Leben hinausgeht. Dazu mehr nächste Woche, aber deutlich ist es eben dann, wenn ich so lebe, dann ist es echter Trost und nicht Vertröstung. Dann darf ich hier und jetzt erleben, dass ich mit Gott verbunden bin und dass er mir die Dinge aufs Herz legt und dass er es auf seinem Herzen hat. Amen.